1. Korinther 15, ab Vers 54, da heißt es, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das Prophetenwort wahr. Der Tod ist vernichtet. Der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Ich habe morgen eine Beerdigung zu halten. Gleich, wenn wir mit unserem Feiern am Salzsee fertig sind, schlüpfe ich in dunkle Klamotten und muss eine Beerdigung hier in Torrevieja halten. Wie könnte ich einen Text finden, der passender ist für eine Beerdigung in der Osterzeit als dieser Text? Ist das nicht gewaltig, wenn ich doch jetzt genau wüsste, der Verstorbene, er war ein Kind Gottes. Und so oft er das Vaterunser gebetet hat, dann kam das mein Vater von Herzen. Wie schön wäre das? Leider weiß ich es nicht. Obwohl sie in meiner Siedlung wohnen, habe ich sie nie getroffen. Der Herr ist auferstanden, haben wir vorhin einander zugerufen. Und ich habe es heute am Telefon sicher schon 20, 30 Mal gehört und gesagt. Oder auch hier. Ich möchte heute als Thema über diesen Text Ostern als Messlatte formulieren. Was ist eine Messlatte? Viele sagen Zollstock dazu. Eine Messlatte ist etwas, was man früher hernahm und es hat sich so eingebürgert, dieser Begriff ist geblieben, mit dem man einfach simpel etwas abgemessen oder bemessen hat. Ostern als Messlatte, das will ich erklären. Ich merke, Ostern, das ist für viele Leute ein willkommener Anlass, mal so einen Kurzurlaub einzulegen. Die Costa Blanca ist da kein schlechtes Ziel, zumal beim Wetter, wie wir es im Augenblick haben. Aber die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Christus ist heute vielen Menschen schlechthin unbekannt. Würde man sie aber ansprechen auf ihr Christsein, da würden sie sagen, natürlich bin ich Christ. Selbstverständlich bin ich Christ. Aber nur ein bisschen tiefer gebohrt, dann merkt man, Ostern bleibt hohl. Genauso hohl wie die vielen Ostereier, die in diesen Tagen verschenkt wurden, ausgeblasen wurden und dekorativ an irgendwelchen Sträuchern hängen. Eine schöne Sitte eigentlich, wenn man an die Ursprünge denkt. Die Zeit reicht nicht, dass ich das einmal kurz erkläre. Googelt das mal. Ostern? Warum ist das ein Fest geworden, von dem wir zwar inhaltlich sagen, es ist das größte Fest der Christenheit, merken aber trotzdem, Moment, Weihnachten feiern wir aber viel intensiver. Und darum wollte ich ja die Kinder eigentlich losgeworden sein, ne? Weil jetzt kommt dann die Frage, Moment, können wir vielleicht zu Ostern auch Geschenke einfordern? Wir merken, Ostern ist ein Stück weit verkommen, weil es keine Geschenke gibt. Darum wird Weihnachten so hochgehalten. Wir merken, auch die Industrie, sie hat mit Ostern so ein bisschen ein Problem, weil was kann man denn verkaufen außer Osterhasen, Ostereiern etc.? Ich bin der Meinung, wir müssen umdenken. Wir müssen umdenken und ich bin überzeugt davon, wenn in den Ländern, aus denen wir kommen, hier in Europa, das Christsein wieder hochkommen will mit Kraft, so wie wir gesungen haben, das war echt kräftig, das hat mich sehr gefreut, das kam wohl voll vielen von Herzen. Wenn Christsein wieder Autorität haben soll in unserem Land, dann ist Ostern die Messlatte. Dann werden wir daran prüfen können, wo wir glaubenstechnisch stehen, wenn wir erklären können, was Ostern für uns bedeutet. Denn das ist klar, hier geht es um die zentrale Frage des Lebens, des menschlichen Lebens. Es geht nämlich um den Tod und was danach kommt. Und das ist eine Frage, die geht jeden von uns an. Hier ist niemand ausgenommen. Hier gibt es keine Unterschiede. Hier geht es nicht darum, dass man sagt, okay, diese Frage, die tangiert mich jetzt nicht besonders, das geht andere an, so wie wir sagen, die Flüchtlinge, wir haben in der Umgebung keine, also ich weiß nicht, ich kann da nicht mitreden. Ja, wir hier in der Costa Blanca können wirklich nicht wirklich mitreden, auch wenn ich im Scherz gelegentlich sage, eigentlich sind sämtliche Ausländer, die hier an der Küste sind, eigentlich Flüchtlinge, ne? Die meisten vor dem schlechten Wetter geflohen. Bueno, aber bei dieser Frage können wir alle mitreden. Der Tod, der wird uns allen einmal begegnen. Und ich weiß, dass in unserer Mitte Menschen sind, die haben in diesem Jahr damit bereits Kontakt gehabt, weil in der näheren Umgebung jemand starb. Und der Stuhl am Tisch des Familienfestes wird leer bleiben. Und der Verlust, er wird spürbar bleiben. Der Tod ist wohl die stärkste Macht in unserer Welt und kein lebendiges Wesen kann ihm entrinnen. Und doch ist dort eben am Ostermorgen etwas geschehen, das selbst dem Tod die Herrschaft streitig macht. Darum dieses Kreuz mit dem Christus da drin. Max Lucado hat gesagt, durch die Auferstehung ändert sich alles. Der Tod ändert sich. Er war immer das Ende. Jetzt ist er der Anfang. Begreifen wir, was Ostern für eine Bedeutung hat? Jesus ist auferstanden und von den Toten und hat den Tod, der die stärkste Gegenkraft des Lebens ist, er hat ihn besiegt. Und wir Christen, wir haben hier Evangelium in der reinsten Form vor uns. Das ist wie Gold 999. Reiner geht nicht, sauberer geht nicht. Wenn wir davon sprechen, dass Christus starb, für uns Menschen starb, auferstanden ist und darum die Worte unseres Herrn genau das bedeuten, wie es im Johannesevangelium heißt, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Das feiern wir an Ostern mit vielen Christen in der ganzen Welt und erst recht in diesen Tagen. Erst recht in diesen Tagen, wo wir nach Brüssel schauen und wer heute Nachmittag kurz die Nachrichten hat laufen lassen, der dachte sich, das kann doch nicht sein. Da treffen sich Menschen, die trauern um ihre Angehörigen und eine ganze Gruppe Menschen hat sich organisiert, um diesen Anlass für Gewalt zu nutzen, für Schlägereien, für Pöbeleien, für ausländerfeindliche Parolen. Angesichts von Hass, angesichts der vielen Opfer dieser Tage, denken wir daran, Tod ist eine Realität. Aber heute möchte ich betonen und unterstreichen, und ich hoffe, dass ihr vielfach ein Amen in eurem Herzen habt dazu, die Auferstehung Christi und damit Leben nach dem Tod ist genauso eine Realität. Sagt ihr dazu Amen? Das war ein bisschen schwach, ich muss weitermachen in der Predigt. Viele Menschen, die halten mich und uns Christen ein bisschen für naiv in diesem Punkt. Es gehört eben nicht zu den Erfahrungen, die man im Alltag macht, dass Menschen vom Tod auferstehen. Ich habe es noch nicht erlebt. Und die meisten von uns wohl auch nicht. Und deshalb heißt das so oft, mit dem Tod ist alles aus. Aber der biblische Bericht von der Auferstehung unseres Herrn Jesu Christus, er sprengt mein Hirn und er sprengt unsere Vorstellungskraft. Kann man einen gesunden Menschenverstand behalten und dennoch an die Auferstehung glauben? Kann man? Ich hoffe, dass ihr mit mir einig seid am Ende dieses Gottesdienst. Oh ja, man kann. Ihr durftet am Eingang ein Blümchen mitnehmen, aber ihr müsstet euren Verstand nicht abgeben. Den dürft ihr behalten. Die Auferstehung, sie sprengt zwar unser menschliches Hirn ein Stück weit und wir werden hier mit Dingen konfrontiert, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Viele Menschen, sie lesen darum in diesem Korintherbrief, diesem 15. Kapitel, es ist ein Standardtext. Der Apostel Paulus macht damals dieser Gemeinde in Korinth diese Tatsache so klar, wie es ihm nur möglich war. Er sagt, die Auferstehung ist das Zentrum unseres Glaubens. Wenn du hier ein Problem hast, lieber Gottesdienstbesucher, dann hast du ein Problem mit deinem Glauben. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube wertlos. Wertlos und hohl. Ich habe ein paar Punkte formuliert. Die Auferstehung von den Toten ist ein unverzichtbarer Teil des christlichen Glaubens. Schaut mal, wir können die Kruzifixe aus unseren Schulen und so weiter weghängen. Und manche werden sie vermissen. Aber wenn wir sie aus unserem Glauben entfernen, wenn wir sagen, wir nehmen nur das, was rationell fassbar ist und was wir mit unserem Hirn begreifen können und was unsere Wissenschaftler beweisen können, dann fehlt das Fundament unseres Glaubens. Und es bleibt im besten Fall bloße Tradition. Manche Zweifler sagen, denkt diesen Gedankengang doch einmal zu Ende. Macht euch mal bewusst, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, wenn wir das Glaubensbekenntnis, wenn wir die Auferstehung aus dem Glaubensbekenntnis streichen. Paulus sagt, in Vers 15 bis 19 dieses Kapitels, ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich und so ist auch unser Glaube vergeblich. Umsonst. Er bietet keine Kraft, er bietet keine Hilfe. Und was wir vorhin gesungen haben, in Christus ist mein ganzer Halt. Nein, das Lied müssen wir streichen, wenn es keine Auferstehung gäbe. Darum habe ich diese Verse so betont, indem ich sie gelesen habe. In Christus ist unser Halt, weil er ist auferstehen und lebt. Paulus ist da ganz radikal in diesem Punkt. Lest dieses Kapitel doch einmal zu Hause mit Ruhe. Er sagt, das ist nichts, worüber man diskutieren kann. Hier können wir nicht verhandeln und sagen, okay, so wie viele Theologen heute an Hochschulen lehren, die Auferstehung ist zwar wahr, aber nicht wirklich. Merken wir? Hier sind Wissenschaftler am Werk. Sie wollen begreifen, was da passiert ist. Und sie versuchen so philosophische Gedankenkonstrukte, und das ist kein Witz, das ist gängige Lehrmeinung an renommierten Hochschulen in Deutschland. Die Auferstehung ist wahr, aber nicht wirklich. Bueno, Paulus ist da ganz anderer Meinung. Er sagt, ohne die Auferstehung ist der Glaube null und nichtig. Übrig bleibt ein toter Christus, den man als Vorbild, vielleicht als Revoluzzer bewundern kann und nachahmen kann. Aber mehr nicht. Und mehr nicht, das ist viel zu wenig. Der Glaube bleibt vergeblich. Die lebendige Kraft und die Dynamik des Glaubens, sie sind ohne Auferstehung einfach nicht da. Wir hätten nur noch eine Lehre über Ethik und Moral zu verkündigen, aber wir könnten den Menschen keine Hoffnung machen und keine Perspektive über den Tod hinaus vermitteln. Ich war heute Nachmittag schon unterwegs, da klingelte mein Handy mal wieder. Zuerst höre ich nichts und dann höre ich eine bekannte, brüchige Stimme. Rosa. Rosa geht es nicht gut. Rosa möchte gerne sterben. Warum möchte sie gerne sterben? Hat sie so große Schmerzen? Das auch. Aber sie hat vor allem keine Hoffnung, dass Ärzte ihr helfen können. Und jeden zweiten Tag zur Dialyse, all die Schmerzen, all das, die Not, den Menschen zur Last zu fallen, sie mag nicht mehr. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum sie nicht mehr mag. Weil sie sich freut auf das andere Leben. Weil sie das nebeneinander legt. Sie sagt, ich muss mich quälen hier und werde eine Last allen meinen Bekannten. Ich möchte heimgehen. Ich möchte erlöst sein. Ich möchte leben. Ohne kaputte Nieren. Ich möchte leben und beim Herrn sein. Merken wir, würden wir die Auferstehung, die wir Ostern feiern, aus unserem Glauben lösen? Oder noch mehr, wenn wir damit nichts anfangen können, dann können wir nicht reden wie Rosa. Diese Freude auf das neue Leben, sie hätte überhaupt keine Begründung. Ich konnte nicht viel mit ihr reden, weil beim Autofahren ist das ja so eine Sache. Ne? Kostet 150, wenn man erwischt wird. Darum sage ich, Rosa, ich rufe dich zurück. Heute Abend, morgen, Ich freue mich auf dieses Gespräch, weil es wird mir noch mehr Mut machen, als ich ihr Mut machen könnte. Sie freut sich so darauf, heimzugehen. Paulus, er ist radikal in diesem Punkt. Wenn wir die Auferstehung aus dem Glauben heraus lösen, dann haben wir nichts, womit wir Menschen Hoffnung und eine Perspektive über den Tod hinaus vermitteln können. Aber Paulus, obwohl Theologe durch und durch, er ist ein ganz praktischer Mensch. Und lest einmal diese Verse im 15. Kapitel. Er bringt ein zweites Argument für die Zweifler seiner Tage. Und er zählt auf, wer den Auferstandenen gesehen und erlebt hat. Er kann darauf verweisen, dass viele Zeugen noch leben, als er diesen Brief schrieb. Die Zweifler damals, sie hatten die Möglichkeit, mit ihm zu reden und sie zu befragen. Hast du ihn wirklich gesehen? Hast du das mir nicht eingebildet? Was hat er gesagt? Wie sah er aus? Ich wünschte, wir hätten auch noch solche Zeugen. Aber unser Ältester ist 94 und das ist ein bisschen zu jung. Trotzdem ist die Auferstehung kein Dogma, das man als Christ einfach schlucken muss, weil es eben so ist, ob es einem gefällt oder nicht. Sie ist eine erfahrbare Wirklichkeit. Und der Weg dahin öffnet sich allen, die bereit sind, es einmal zu probieren mit dem Glauben an Christus. Nicht so oberflächlich, sondern ernsthaft sagen, ich will es wissen. Ich will es wissen, ob da was dran bist. Und ich bin überzeugt, ihr werdet ihn erleben, den Auferstandenen. Ihr werdet ihn erleben, so wie dieses Kreuz zu leben scheint. Und ich habe den Eindruck, es ist dieses Jahr noch schöner als im letzten. Dafür ist unser Park restlos geplündert an Blüten. Aber das ist gewaltig, dieses Kreuz. So ist Leben mit unserem Herrn im 21. Jahrhundert. Nach der Kreuzigung von Jesus hatten die Jünger aus Angst und Verzweiflung sich hinter verschlossenen Türen verschanzt. Sie hatten ein Problem mit dieser Auferstehung. Und die ersten Berichte von Erscheinungen des Auferstandenen, sie nahmen sie mit großer Skepsis zur Kenntnis. Aber wie sehr hat sich das geändert, als sie Gewissheit darüber erlangten, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und sie wurden mutige Zeugen und sie haben es sogar vor Gericht bekannt. Und Menschen waren bereit, ihr Leben dafür zu lassen. Auf grausame Weise, nur Jahrzehnte später, unter Nero. Paulus sagt, ich kann es nicht lassen, von dem zu reden, was ich gesehen und gehört habe. Er war einer dieser Christen, der sagt, er lebt. Ein drittes. Paulus sagt, es gibt Vorgänge in der Natur, die uns helfen, uns die Auferstehung vorzustellen. Das finde ich sehr interessant, dass Paulus mit diesem Argument daherkommt. Wir merken, auch er versucht mit seinem Hirn zu begreifen und keineswegs ein Dogma zu schlucken. Nun, Skeptiker lassen sich nicht so schnell überzeugen. Sie sagen, das kann ja alles schön und gut sein, aber wie soll man sich das eben vorstellen, konkret, das mit der Auferstehung? Wie kann aus einem toten Körper etwas Neues, Unvergängliches, wie unser Text sagt, hervorgehen? Und Paulus benutzt hier für diesen Vorgang aus der Natur das Bild für die Auferstehung. Er sagt, schaut euch ein Weizenkorn an. Es wird in die Erde gesät, es zerfällt und daraus entsteht eine Pflanze mit einem grünen Halm und später sogar die Ähre. Der Tod des Weizenkorns ermöglicht das neue Leben. Die frische grüne Pflanze, sie sieht zwar ganz anders aus als das Weizenkorn, das der Bauer dort in die Erde gelegt hat, aber es hat seine Identität nicht verloren. Ich möchte noch ein anderes Bild aus der Natur verwenden. In diesen Tagen haben alle, die mit dem Hund unterwegs waren, in Pinienwäldern offene Augen gehabt und geguckt, wo sind sie, diese Raupen, die so gefährlich sind. Wir hatten sehr viele von diesen Prozessionsraupen. Die Härchen sind tödlich für ein Tier, das es einatmet, und gefährlich für Menschen. Aber diese Raupen, die am Boden auf Bäumen oder Sträuchern mühsam vorwärts kriechen. Kommt durch, hier rechts ist noch Platz. Sie erfahren eine ganz unglaubliche Verwandlung. Diese Raupen verpuppen sich. Und binnen weniger Wochen geschieht etwas ganz Erstaunliches. Ein schöner Schmetterling kommt aus dieser hässlichen Raupe hervor. Elegant fliegt er mühelos durch die Luft. Und wenn die Raupe denken könnte, dann würde sie sich nie im Leben vorstellen, dass sie eines Tages ein Schmetterling wäre. Oder? Habt ihr schon mal eine Raupe fliegen sehen? Eine Raupe kriecht. Sie kriecht und diese Prozessionsraupen, einer hinter dem anderen auf dem Boden. Würdest du mit ihr diskutieren und sagen, eines Tages wirst du fliegen? Dann wird er sagen, klar. Natürlich. Genau. Hier oben. Wenn Gott in der Natur solche Wunder vollbringt, warum sollte es ihm unmöglich sein, Toten Leben zu geben und mit einem neuen Kleid zu bekleiden, deinem Leib zu bekleiden? Darum sagt Paulus, Tod, wo ist dein Stachel? Und er schließt diese Argumentation für die Auferstehung mit einem Jubelruf, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesu Christi. Das Wort, das Paulus hier für den Stachel benutzt, das kommt eigentlich aus einer Umgangssprache und meint einen Tierstachel, etwa den eines Skorpions oder vielleicht auch eine scharfe Metallspitze. Wir haben Karfreitag daran gedacht, die in eine Peitsche eingeflochten wurden. Mit so einer Peitsche wurde Christus ausgepeitscht, gegeißelt. Und Pilatus hoffte, dass die Juden sich damit zufrieden geben würden und vielleicht würde er auch sterben unter dieser Geißelung. Tod, wo ist dein Stachel? Dieser Stachel ist gemeint. In der Antike wurden damit Sklaven angetrieben. Diese beiden Vergleiche zeigen unser Dilemma mit dem Tod. Er ist auf der einen Seite wie ein Stachel, der unser Leben vergiftet, weil er uns ständig die Sinnlosigkeit und die Vergänglichkeit vor Augen führt. Aber auf der anderen Seite ist er wie ein Sklaventreiber, dieser Stachel, der uns mit der Peitsche antreibt. Du wirst sterben, sagt diese Peitsche. Und Menschen bemühen sich und geben ihr Vermögen her für ein paar Wochen Lebensverlängerung. Wenn sie nur wüssten, sie können ewig leben, völlig umsonst. Wenn sie daran glauben, dass Christus dieses Leben gibt. Menschen, sie tun alles, sie treten die Flucht nach vorne an, um den Gedanken zu verdrängen. Doch am Ende steht er da mit seiner hässlichen Maske und sagt, was soll's mit deinem Leben, was gibst du dir so viel Mühe? Ich hol dich ja doch ein. Und gegen diesen Stachel sind wir Menschen einfach machtlos. Nur einer, ein anderer stärker als der Tod. Er hat das wirksame Gegengift und das feiern wir Ostern. Christus ist wahrhaftig auferstanden und er lebt. Jesus hat im Tod den Stachel, das, was uns antreibt, das, was uns Angst macht, genommen. Ich möchte mit einem Beispiel zum Ende kommen. Einem afrikanischen Christen wurde seine 17-jährige Tochter durch den Tod genommen. Trauer erfüllte die gesamte Familie. Aber sie waren getröstet durch die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und auf das Grab der Tochter setzte der Vater ein schlichtes Holzkreuz und schrieb die Worte darauf, der Tod hat keine Hände. Als er gefragt wurde, was die Inschrift bedeutet, sagte er, ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht wegnehmen kann und auf ewig festhalten kann, sondern ich werde es bei Jesus wiedersehen. Der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Der Tod hat keine Hände mehr, denn Christus ist auferstanden. Diese kurze Geschichte, die ich vor kurzem gelesen habe, sie hat mich sehr beeindruckt. Wie, wenn es gelänge, Menschen, die unheilbar krank sind, in dieser reinen Form des Evangeliums sie damit zu konfrontieren. Der Tod hat keine Hände. Wie, wenn es gelingen würde, den Müttern, den Vätern genau das beizubringen: Dein Kind, das gestorben ist, wirst du wiedersehen. Denn der Tod hat keine Hände. Er kann es nicht festhalten. Er kann es dir nicht auf ewig wegnehmen, sondern nur auf eine Zeit. Denn wenn du dich Christus anvertraust, dann kann dich aus seiner Hand, aus seinen guten Händen niemand reißen. Kein Tod, kein Teufel, keine Angst, kein Stachel. Der Stachel des Todes, das ist die Trennung von Gott. Und das führt zum Verlust des Lebens, den Gott uns zugedacht hat. Der Tod, er bezieht seinen Schrecken genau aus dieser Trennung. Denn ein Mensch weiß, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass er durch den Glauben einen offenen Weg ins Vaterhaus Gottes hat, durch den Tod. Dann verliert der Tod seinen Schrecken. Darum kann eine Rosa, die vielleicht nicht mehr lange zu leben hat, wir beten darum, dass sie bald heimgehen kann, darum hat der Tod für sie keinen Schrecken. Darum freut sie sich, beim Herrn zu sein. Sind diese Worte nun eine billige Vertröstung auf eine Zukunft, von der niemand weiß, ob er sie bekommen will? Das Leben vieler Christen beweist genau das Gegenteil. Aus dieser Hoffnung der Auferstehung schöpfen sie Kraft für ihren Alltag, für ihren Dienst, für ihr Leben, auch für Zeiten der Krankheit. Darum schließt der Apostel Paulus mit den Worten: Meine Lieben, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch von ganzem Herzen dafür ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr tut. Ostern als Messlatte? Lieber Gottesdienstbesucher, was sagt diese Messlatte an deinem Leben? Wenn du sie anlegst an deinem Glauben, an deinem Leben, kannst du Amen sagen, so aus der Tiefe deines Herzens, und der Tod hat kein Schrecken mehr für dich? Oder bist du jemand, der sagt: Nee, ich bleib lieber am Leben. Mit allen Hilfsmitteln, Knobi Vital und Schlamm und Aloe Vera und was es alles gibt. Hauptsache Leben. Nein, Hauptsache ewig Leben. Der Tod hat keine Hände mehr. Er kann uns nicht festhalten. Und darum dürfen wir sagen: Der Herr ist auferstanden. Das müsst ihr nochmal machen. Ich glaube, ein paar haben geschlafen. Der Herr ist auferstanden. Das zählt. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille und des Gebets. Und so wollen wir diesen Gottesdienst abschließen mit dem Segenslied hier von der Leinwand. Der Herr segne dich, behüte dich.